Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Freiheitsfrage, Schillers Wilhelm Tell in Düsseldorf, Menschenbilder, Arbeiten von Gabriele Münter in Hamburg und Das Erbe der Sklaverei, Konzeptkunst von Cameron Rowland in Frankfurt. Gestern hatte am Düsseldorfer Schauspielhaus die Odyssee-Premiere, ein Theaterabend frei nach Homer, neu gedichtet vom ukrainischen Dramatiker Pavlo Arie. Mitgewirkt an dieser Inszenierung haben Menschen aus der Ukraine und aus Düsseldorf Geschichten über den Verlust der Heimat und über die Flucht. Und heute nun gleich die nächste Premiere, Friedrich Schillers Wilhelm Tell. Das bedeutet Widerstand gegen die Obrigkeit, der Kampf für Freiheit. Der Schweizer Roger von Tobel hat Regie geführt, er ist Schauspieldirektor in Bern und hat mit seinen Inszenierungen von Gilgamesch und Hamlet auch in Düsseldorf wichtige Theaterakzente gesetzt. Jetzt also Wilhelm Tell. Elisabeth Luft hat für Fazit die Premiere gesehen und ist zugeschaltet. Frau Luft, schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Gestern der Theaterabend mit klarem Bezug zum Krieg in der Ukraine. Heute nun der mutige Kämpfer Wilhelm Tell. Was macht von Tobel denn aus diesem Klassiker? Gibt es da eine Klammer zum gestrigen Abend?
Naja, also man muss sagen, wir erleben hier natürlich ganz klar diese sehr bekannte Geschichte, in der sich eine Nation, in dem Fall ist es die Schweiz, gegen ihre Unterdrückung wehrt, in dem Fall auch die Habsburger. Und die Geschichte von Wilhelm Tell, der mit diesen politischen Geschehnissen und ja, man kann sagen, dem Freiheitskampf seines eigenen Landes wirklich nichts zu tun haben will und dann aber eben doch unfreiwillig Teil dieses politischen Kampfes wird und sogar zu seinem Helden. Hören wir mal rein, wie sich das anhört.
Tell! Wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden.
Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst.
Verbunden werden auch die Schwachen mächtig. So kalt verlasst ihr die gemeine Sache. Kann's Vaterland auf euch nicht zählen, Tell, wenn es verzweiflungsvoll zur Notwehr greift?
Der Starke ist am mächtigsten allein.
Ja, und Roger von Tobel, der arbeitet diese zwei Ebenen von Volk auf der einen Seite und dem Einzelnen auf der anderen Seite ganz, ganz scharf heraus. Und wir schauen also dem großen Ganzen zu, dem Volk, das sich widersetzt, aber auch dem Einzelnen, der irgendwie versucht, damit umzugehen, dass sich die Tyrannei auf das eigene Leben und das Schicksal auswirkt. Und das ist natürlich nicht zu trennen, wenn wir das Kriegsgeschehen davon lesen, jeden Tag in den Nachrichten und davon hören und den Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind und wie sie jeden Tag um das Leben ihrer Familien und Freunde bangen.
Frau Luft, beschreiben Sie doch mal die Szene. Olaf Altmann hat die Bühne gebaut. Was ist zu sehen? Welche Wirkung entfaltet die Bühne?
Das ist wirklich sehr spektakulär und trotzdem wirklich minimalistisch. Das ist ein zweiter hängender Boden, der da mitten auf der Bühne hängt und das Bild wirklich bestimmt. Ansonsten gibt es nichts zu sehen, außer Licht und Nebel. Und dieser zweite Boden aus so dunklem Holz, der hängt an mehreren Stahlseilen und wird immer schräg abgesenkt oder hochgezogen. Und das betont, wie fragil eigentlich die Verhältnisse sind, wie gefährlich der Kampf ist und ja auch wie stark eigentlich diese politischen Kräfte sind, die eben die Mittel haben, die das Leben, die Lebenssituation, den Alltag der einzelnen Menschen im Handumdrehen zu verändern. Und ganz zum Anfang zum Beispiel, da erscheint oben auf dem zweiten hängenden Boden mitten in der Luft der Reichsvogt Gessler, also die Obrigkeit, und unten Wilhelm Tell als ein bodenständiger Jäger und Vertreter des Volkes. Die Fronten sind also ganz klar. Und drumherum, ich habe schon gesagt, nur Licht und Nebel und dabei bleibt es auch. Und die SpielerInnen bespielen eigentlich die ganzen zwei Stunden nur diese Fläche, rennen rauf und runter, bis am Ende das Volk dann doch gewinnen wird. Und ansonsten passiert eigentlich nicht viel. Es gibt keine knalligen Bühneneffekte, ein bisschen Theaterblut und Live-Musik, das ist alles. Aber damit wird der Fokus wirklich ganz, ganz stark auf die Figuren und auf die Menschen und eben auf diese Freiheit gesetzt und die Umwelt völlig ausgeblendet.
Dann wollen wir doch über die Figuren sprechen, über die Schauspielerinnen und Schauspieler, die diesen Abend getragen haben. Der kollektive und der individuelle Freiheitskampf, das sind ja die Stichpunkte, die Stichworte. Im Mittelpunkt also Wilhelm Tell. Florian Lange spielt diesen Bergwildjäger aus Uri. Was macht er denn aus dieser Figur?
Einen sehr starken und wirklich persönlichen, individuellen, sehr emotionalen Wilhelm Tell, der ein Vater, der einen Apfel auf den Kopf seines Kindes schießen soll. Also wirklich ein sehr nahbarer Mensch. Das ist Schauspiel wirklich, wie es im Buche steht. Das ist eine Konzentration auf die Spielerinnen, auf die Schauspielkunst. Es wird viel mit Chor gesprochen und es ist wirklich der Versuch, diesem Stoff von Schiller auch das Zeitlose wirklich abzuringen und eine eine Verbindung ins Heute zu schaffen, uns irgendwie emotional zu erreichen. Das heißt also, auf der einen Seite ist es die Stärke dieser Spielerin, neben Florian Lange als Tell, auch zum Beispiel Minna Wündrich als seine Frau, die Mutter des Kindes. Es ist auch die Genauigkeit, mit der sie spielen und eben diese Gefühle. Und das andere ist aber eben, dass wir dieses politische Geschehen in unserer Nähe davon nicht trennen können. Und das sorgt natürlich für eine besondere Intensität, der man sich wirklich über 2 Stunden lang nicht verwehren kann.
Also Ihr Fazit, Frau Luft, so wie Sie es schildern, das war ein starker Theaterabend?
Sehr, sehr starker Theaterabend, sehr zu empfehlen. Unheimlich klar und deutlich und in seiner Gänze und durch das Spiel unheimlich aktuell.
Roger von Tobel inszeniert Friedrich Schillers Wilhelm Tell am Schauspielhaus Düsseldorf mit Florian Lange in der Titelpartie. Vielen Dank an Elisabeth Luft.
Vielen Dank.
Dass infolge der MeToo-Debatte Museen und Kunstinstitutionen vermehrt nach vergessenen Künstlerinnen forschen, daran hat man sich ja schon fast gewöhnt. Dass sich aber auch das Bild einer vermeintlich wohl bekannten Malerin noch einmal radikal wandeln kann, das überrascht dann doch sehr. Und genau das passiert jetzt im Hamburger Bucerius Kunstforum mit der Malerin Gabriele Münter. Als expressionistische Künstlerin des Blauen Reiters wird sie regelmäßig auch in großen Ausstellungen, vor allem mit ihren farbstarken Landschaftsbildern, gefeiert. In Hamburg gibt es jetzt eine erste Münter-Themenausstellung überhaupt. Und siehe da, aufregend sind ganz offensichtlich nicht so sehr ihre Landschaften, sondern die rund 100 Menschenbildnisse. Annette Schneider berichtet.
Der erste Eindruck ist überwältigend. Die große Ausstellungsfläche, normalerweise unterteilt in einzelne Räume, Kabinette und Nischen, wurde entkernt. Darauf stehen einige den Blick über die gesamte Fläche freigebende Wände in betörend leuchtendem, ungebrochenem Blau, wie Gabriele Münter es oft verwendete. Und auf den Wänden effektvoll ausgeleuchtete Menschenbildnisse aus 4 Jahrzehnten. Ernste, nachdenkliche, widerspenstige Frauenporträts, mürrische Selbstbildnisse, verstörende Bildnisse von Kindern, die mit verschatteten Augen die ganze Last des Daseins zu tragen scheinen, ikonenhafte Mutter-Kind-Bilder, die während des Faschismus Schutz und Geborgenheit beschwören. Zur Überwältigung gesellt sich allerdings schnell Fassungslosigkeit und Wut über das gängige, eher brave Münterbild. Kuratorin Katrin Baumstark:
Die Kunstgeschichtsschreibung hat ja immer gern gesagt, bis zur Trennung von Kandinsky war sie wirklich voller Schaffenskraft und danach ging es nur noch bergab. Ich glaube, wenn man hier die Räume bei uns anguckt, sieht man, dass das definitiv nicht stimmt, sondern dass sie immer wieder neugierig auf die Welt, auf ihre Mitmenschen geblickt hat.
Indem sie sich ganz auf die Menschenbildnisse konzentriert, führt die Leiterin des Bucerius Kunstforums mit Werf all die männlichen Festschreibungen ad absurdum, die die 1877 geborene Künstlerin vor allem auf die 1910er Jahre, den Blauen Reiter und ihre angebliche Vorliebe zum Münchner Voralpenland reduzieren, wo sie gesessen und intuitiv, also typisch weiblich, gemalt hätte.
Das ist das Merkwürdige, dass sie immer ein bisschen in diese trutschige Richtung gedrängt wurde. Also immer Murnau, München, ihre Landschaften, die sind toll, keine Frage. Aber es gibt 3 veröffentlichte Zeugnisse von ihr und in allen 3 spricht sie über das Porträt oder über das Menschenbild. Und daher finde ich es umso faszinierender, dass noch nie jemand dazu eine Ausstellung gemacht hat, weil anscheinend war ihr das Porträt sehr, sehr wichtig. Sie hat ja auch gesagt, Bildnis malen ist die kühnste, die schwerste, die geistigste Aufgabe für den Künstler.
Rund 100 Gemälde, Holzschnitte, Zeichnungen, Skizzen und Fotografien zeigen jetzt eine Künstlerin, die stets auf der Höhe ihrer Zeit war, die sich mit allen Kunstrichtungen auseinandersetzte, anfänglich naturalistische, dann impressionistische Formen aufgriff, bis sie sich bereits um 1907 immer mehr vom abbildhaft Genauen löste, um eine ganz eigene Idee von Porträt zu entwickeln. Ob Frauen steif dasitzen und mit großen Augen in sich hineinhorchen, ob sie abweisend aus dem Bild blicken oder konzentriert in ein dickes Heft schreiben, ungewöhnliche Anschnitte und Haltungen, flächige Formen und bewusst gesetzte Farben verdichten die Arbeiten zu eindringlichen Bildern von Verlorenheit, Einsamkeit, Aufbruch und Selbstbewusstsein.
Sie folgt auch schon Moden, aber sie probiert die aus und wandelt die auch für sich um und ab und befolgt dann nicht unbedingt immer Regeln. Und auch, dass sie gesagt hat, nee, den Weg in die Abstraktion, das war nie ihrer. Also sie hätte ihn ja gehen können, sie hätte ihn ausprobiert, aber es war nicht ihrer. Und sie ist schon immer ihrem Weg gefolgt.
Zudem gehörte auch das Reisen. Sie besuchte Italien und Holland, studierte in Paris, lebte in Skandinavien in den 1920er Jahren in Berlin. Schon ab 1912 hatte sie Einzelausstellungen und war nach dem Faschismus auf der Biennale in Venedig und der Documenta vertreten. Wie früh Gabriele Münter ihren Blick auf den Menschen entwickelte, verdeutlichen einige Gruppen sagenhaft guter Fotografien, die immer wieder zwischen den Gemälden hängen und bereits um 1899 entstanden, so Katrin Baumstark.
Sie ist schon ganz früh, also das muss man sich vorstellen, sie war dann Vollwaise und ist dann als 22-Jährige mit ihrer Schwester mit dem Dampfer in die USA gefahren. Und die waren da 2 Jahre allein unterwegs, 2 Frauen mit der Kamera.
Im weiten Westen etwa fotografierte sie den harten Alltag von Farmerfamilien und schon damals verdichtete sie ihr Gegenüber durch Ausschnitte und Haltungen zu Stellvertretern von Gefühlen, Lebenssituationen einer Epoche. Faszinierend leichthändig befreit die Ausstellung die Künstlerin von allem kleinmachenden Ballast bisheriger Kunstgeschichtsschreibung. Die offene Ausstellungsarchitektur spiegelt dabei ihre Neugier, Offenheit und Weltgewandtheit. Und die effektvolle Ausleuchtung ist nicht geschmäcklerisch, sondern lenkt endlich einmal den Blick auf nichts als ihr Werk und macht Gabriele Münter so sichtbar als eine große, eigenständige Malerin.
Annette Schneider über die Ausstellung Gabriele Münter – Menschenbilder im Hamburger Bucerius Kunstforum zu sehen bis Mitte Mai. Es war eine koloniale Praxis der Ausbeutung und eine ganz besonders widerliche, die Sklaverei. Menschen wie Waren zu verkaufen und mit ihrer Arbeitskraft den eigenen Reichtum zu fördern. Sklavenhändler, Kaufleute, auch Bankiers haben davon profitiert und die Machthabenden haben mit dieser Ausbeutung, mit dieser Bereicherung ihre Machtstrukturen jahrhundertelang gestärkt. Der nicht-binäre US-amerikanische Künstler Cameron Rowland hat sich intensiv mit dem Thema Sklaverei beschäftigt. Das Museum für moderne Kunst MMK in Frankfurt am Main zeigt nun Arbeiten von Rowland in seiner Dépendance, dem Tower MMK. Ein Ort, der zumindest indirekt zum Thema passt. Und darüber möchte ich nun sprechen mit Susanne Pfeffer. Sie ist die Direktorin des MMK und hat die Ausstellung kuratiert. Frau Pfeffer, guten Abend.
Guten Abend.
Wenn man sich vorab über die Ausstellung informieren will und die Webseite des MMK anschaut, dann findet man dort zunächst einen ziemlich langen Text, auch über die deutsche Beteiligung an der Sklaverei. Man findet eigentlich, glaube ich, keinen Hinweis auf Cameron Rowland und die ausgestellten Werke. Vielleicht ist ja der Schlüssel zu der Ausstellung der etwas rätselhafte Titel, Amt 45i. Was ist denn damit gemeint?
Sie sprechen jetzt aktuell mit der Amtsleiterin 45i. Das Amt 45i ist das Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Und wir sind ja ein städtisches Museum. Und ich glaube, um auch direkt Ausdruck zu bringen, dass wir Teil eines größeren Systems, nämlich eine Institution einer Stadt sind, hat Cameron Rowland diesen Titel gewählt, weil er in seinem Werk genau auf die Hintergründe schaut, die rechtlichen, die ökonomischen und sozialen, die ja lange in der Geschichte auch verankert sind.
Die Hintergründe, die werden aufgearbeitet.
Genau, also bei ihm geht es ja, wie Sie gerade schon einführend gesagt haben, dass es sehr stark umgeht, wie die Strukturen eigentlich, die im 16. Jahrhundert geschaffen worden sind, mit der Einführung der Sklaverei eigentlich bis heute fortwirken und Strukturen geschaffen haben, die eine bestimmte Bevorteilnahme oder Benachteiligung in den verschiedenen Ländern mit sich gebracht haben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass in dem Bewusstsein viele Deutsche, es ist, dass wir eigentlich keine große Beteiligung im Kontext der Sklaverei haben. Und ich glaube, die Ausstellung zeigt sehr hintergründig und sehr dezidiert und sehr genau recherchiert, dass diese Beteiligungen sehr, sehr vielfältig waren und dass Deutschland eine sogar sehr relevante Rolle gespielt hat.
Sie haben als Direktorin des MMK, Frau Pfeffer, als Amtsleiterin, wie Sie gesagt haben, auch einen besonderen Vertrag mit Cameron Rowland abgeschlossen. Was beinhaltet denn dieser Vertrag?
Dieser Vertrag gewährleistet uns einen Kredit von 20.000 Euro, den wir von Cameron Rowland entgegengenommen haben. Und dieser Kredit ist mit einem aktuellen, auch üblichen Zins von 18% an uns gegangen. Und dieser Vertrag beinhaltet aber auch das Ausrechnen dieses Kredits auf die nächsten Jahre, weil es ein unendlicher Kredit ist. Das heißt, man kann auf einer Tabelle, die Teil dieses Vertrages ist, nachvollziehen, wie sich der Kredit in den nächsten 100 Jahren entwickelt. Und in 100 Jahren wären das 311 Milliarden Euro, die wir Cameron Rowland schulden. Und da geht es ganz stark darum, dass in der Zeit, als die Sklaverei abgeschafft worden ist, ja allen Sklavenhalterinnen, Inhaberinnen gewährleistet wurde, dass sie Reparationszahlung bekommen haben. Sie haben Ausgleichszahlung bekommen dafür, dass sie jetzt diese Arbeit, die verrichtet worden ist, nicht mehr umsonst bekommen. Und dass ja ein großes Thema überhaupt ist, muss es Reparationszahlung geben. Und da wird ja immer gesagt, das ginge gar nicht. Aber damals hat man es gemacht und das hat Strukturen geschaffen, dass beispielsweise heute in Haiti 2/3 des Bruttoinlandsproduktes noch in die Abzahlung der Reparationszahlung an Europa größtenteils geht.
Da wurde also aufgrund eines unglaublichen Unrechts unglaubliche Schulden aufgehäuft. Und das ist mit auch das Thema dieser Ausstellung.
Genau. Also wie letztendlich Strukturen, die wirklich auch von hunderten Jahren geschaffen worden sind im Kontext der Sklaverei, letztendlich heute fortwirken und nahezu unabänderlich wirken.
Ausgangspunkt ist also zunächst mal eine umfangreiche Recherche. Aus welchem Impuls heraus befasst sich denn Cameron Rowland immer wieder mit diesem Thema? Es gab ja ähnliche konzeptionelle Ideen, ja zum Beispiel auch bei Ausstellungen, glaube ich, in London und New York.
Es geht natürlich auch den gegenwärtigen Rassismus und die strukturelle Benachteiligung, die vielen Menschen widerfährt, irgendwie offen zu legen, dass es halt nicht was Einmaliges und Individuelles, sondern dass es wirklich auch in der Struktur, in der Politik auch so angelegt ist. Das halt sichtbar zu machen, das ist eigentlich auch schon sehr schockierend. Und ich glaube, das macht die Ausstellung auch hier sehr sichtbar und auch sehr betroffen.
Über das Sichtbarwerden müssen wir natürlich auch sprechen. Wie hat denn nun Cameron Rowland dieses Konzept, über das wir ja bis jetzt gesprochen haben, das Sie erklärt haben, Frau Pfeffer, wie hat Rowland das denn konkretisiert? Was ist zu sehen in Ihrer Ausstellung?
Es sind die verschiedensten Objekte zu sehen, die eigentlich anhand dieser Objekte wirklich die Geschichte erzählen. Beispielsweise gibt es einen mehrere Jahrhundert alten Webstuhl, den wir in der Nähe von Osnabrück gekauft haben, weil im 16. Jahrhundert der komplette Textilmarkt irgendwie von Deutschland geprägt worden ist. Das war damals ein Billiglohnland, also Niedrigpreis. Damit ist der ganze Markt unterboten worden. Dieses Lein wurde hergestellt aus dem Flachsanbau und wurde vornehmlich in Heimarbeit irgendwie im Winter, aber auch abends bei schlechten Ernten, weil viele von den Bauern damals natürlich auch horrende Pachten nach dem Ende des Feudalismus zahlen mussten, hergestellt worden. Und dieser Lein aus Osnabrück, das war einer der frühesten Patente auch, ist hergestellt worden. Es war ein sehr harter Lein, ein sehr widerständiger Lein, aber der ist allein für Kleidung hergestellt worden und war damit auch, weil denen wiederum untersagt war, irgendwelche anderen Kleidung zu tragen, auch natürlich ein Teil der Wiedererkennung, wenn versklavte Menschen versucht haben zu befreien.
Ja, also das ist ein Beispiel für ein Dokument, ein Zeugnis.
Genau, es ist jetzt nicht aus dem 16. Jahrhundert, sondern später. Es ist aber, man sieht auch, dass diese Webstühle immer verschiedene Phasen hat. Man weiß, dass er relativ alt ist. Er sind auch relativ schwer zu datieren. Wir haben wirklich auch mit Fachleuten gesprochen. Und der ist aber bis heute auch in Gebrauch gewesen. Das heißt, auch immer wieder repariert und genutzt worden. Aber ist ein Zeugnis genau von dieser Geschichte.
Vielleicht haben Sie noch ein, zwei andere Beispiele, Frau Pfeffer, was zu erleben ist im Tower MMK.
Genau, es gibt beispielsweise eine Arbeit, die heißt Seasoning. Und man sieht eigentlich auf dem Boden liegend einen Haufen von Salz und Pfeffer. Seasoning ist eigentlich ein relativ zynischer Begriff, was eigentlich Würzen heißt, der dazu benutzt worden ist, wenn versklavte Menschen gefoltert worden sind. Eine dieser Foltermethoden, also dieses Seasoning, war letztendlich in die offenen Wunden nach Auspeitschung Salz oder auch Pfeffer zu reiben. Was natürlich in sich dann nochmal eine Absurdität hat, weil natürlich mit dem Gewinn aus der Arbeit von versklavten Menschen wurde ja der ganze Kolonialwarenhandel global letztendlich finanziert und einer der großen Produkte war natürlich auch Pfeffer, das überhaupt nach Europa gebracht worden ist. Und dass das dann wiederum, obwohl es auch eine teure Zutat war, dann wiederum zu Peinigen von zur Gewalt genutzt worden ist, das hat natürlich einen wirklich widerlichen Beigeschmack. Zumal in dieser Zeit der versklavte Mensch als Sache in dem Kontext dann fast als Fleisch gesehen werden konnte.
Ich überlege mir, was Besucherinnen der Ausstellung durch den Kopf geht. Ist das ein Lernen? Ist das ein Abgleich eigener Erfahrung mit den dargestellten Erfahrungen? Was soll da angestoßen werden? Was soll da bleiben?
Ich glaube, das Schockierende für alle Besucher ist, dass man merkt, wie wenig man eigentlich weiß und dass auch eine Verantwortung ist für jeden Menschen, dass man eigentlich ein anderes historisches Bewusstsein dadurch bekommt und natürlich auch sieht, wie Teil wir davon sind. Und das ist natürlich auch ein großer Teil dieses Titels am 45i, dass natürlich auch wir als Museum zunächst natürlich in den 60er, 70er Jahren als Frankfurt durch die Banken wirklich große Gewinne erzielt hat und in dem Kontext die ganze Museumslandschaft, also in einer kürzesten Zeit 15 Museen hier gebaut worden sind, unter anderem auch als letztes Museum das Museum für moderne Kunst. Das heißt, wir alle sind natürlich Nutznießer aus diesen Folgen der Sklaverei und aus diesen Strukturen, die geschaffen worden sind, dass es hier halt überhaupt Museen gibt und in vielen Ländern gibt es solche Institutionen ja gar nicht.
Bis Mitte Oktober ist die Ausstellung zu sehen, Amt 45i im MMK Tower in Frankfurt am Main. Die Direktorin des Museums und Kuratorin der Ausstellung, die Amtsleiterin war das, Susanne Pfeffer. Frau Pfeffer, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Christian Riedel.
In London werden zur Stunde die Brit Awards verliehen. Sie zählen neben den Grammys und den American Music Awards zu den wichtigsten Poppreisen der Welt. Einige Auszeichnungen wurden bereits vergeben. In der Kategorie Bester Pop- und R&B-Act ging der Preis an Harry Styles. Er wurde auch als bester Künstler des Jahres geehrt. Als beste internationale Künstlerin wurde Beyoncé ausgezeichnet. Den Award als bester Produzent erhielt David Guetta. Auch der beste Songwriter steht bereits fest. Es ist Kid Harpoon, der an Harry Styles Album Harry's House mitgewirkt hat. Hunderte Besucherinnen und Besucher haben heute beim traditionellen Rundgang an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie überwiegend vor verschlossenen Türen gestanden. Die allermeisten Studierenden ließen die Räume mit ihren Kunstwerken zugesperrt. Sie wollten dagegen protestieren, dass die Wahl der Architektin Donatella Fioretti zur Rektorin für ungültig erklärt wurde. Eine große Mehrheit habe sich mit der gewählten Kandidatin Fioretti solidarisiert. Es habe sich um eine demokratische Wahl gehandelt, bei der alles rechtens gelaufen sei, teilten Studierendenvertreterinnen und Vertreter mit. Fioretti, seit 2017 Professorin für Baukunst in Düsseldorf, war kurz vor Weihnachten in einer teils in Präsenz und teils online abgehaltenen Sitzung mit 8-7 Stimmen zur Rektorin gewählt worden. Gegenkandidat war der kommissarische Rektor und Professor für Kunstgeschichte Johannes Misok. Das NRW-Wissenschaftsministerium erklärte die Wahl am Mittwoch wegen Verfahrensfehlern aber für ungültig. Die im Iran inhaftierte französische Wissenschaftlerin Fariba Adelkha ist freigelassen worden. Sie habe das berüchtigte Evin-Gefängnis gestern Abend verlassen können, teilte das französische Außenministerium in Paris mit. Die Anthropologin, die auch die iranische Staatsangehörigkeit besitzt, war im Juni 2019 am Flughafen von Teheran festgenommen worden. Sie wurde wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit und Verbreitung regimefeindlicher Propaganda zu 5 Jahren Haft verurteilt. Das russische Justizministerium hat die Sängerin Zemfira als ausländische Agentin eingestuft. Laut Erklärung des Ministeriums habe Zemfira die Ukraine offen unterstützt, Konzerte in unfreundlichen Ländern gegeben und sich dabei gegen die sogenannte besondere Militäroperation ausgesprochen. Außerdem habe sie Unterstützung aus dem Ausland erhalten. Zemfira hatte nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Russland verlassen. Sie lebt jetzt in Frankreich.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Gene, Bauplan für jedes Lebewesen, wer ihre Strukturen und Funktionsweisen versteht, der kann, so die Hoffnung, Krankheiten vermeiden, der kann vielleicht auch Nutzpflanzen schneller und ertragreicher wachsen lassen. Der kann allerdings auch manipulieren, eine nicht zu unterschätzende Gefahr, die Genmanipulation. Die Wissenschaft der Genetik hat auch eine dunkle Vergangenheit, ist eng verknüpft mit der Nazi-Rassenlehre, mit Eugenik und Zwangssterilisierung. Von Faszination und Irrwegen der Genforschung erzählt jetzt eine Ausstellung im Deutschen Hygienemuseum in Dresden. Von Genen und Menschen, wer wir sind und werden könnten. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat sie gesehen.
Wünschenswert, so die Antwort der Amerikaner auf eine Umfrage, wäre zuallererst das Klonen von Mutter Teresa. Die Ordensfrau gewann knapp vor Ronald Reagan. Doch die beliebteste Vision ist dieses Horrorszenario. Was passiert, wenn sich ein Diktator wie Saddam Hussein klonen ließe?
Die Genforschung ist seit jeher Projektionsfläche für Hoffnungen und Horrorszenarien. Das illustrieren die Fernsehausschnitte, die auf einem Spalier aus alten Bildschirmen den Eingang der Dresdner Ausstellung bilden.
In fact, it is now conceivable that our children's children will know the term cancer only as a constellation of stars.
Für unsere Enkel könnte Krebs nur noch ein Sternzeichen sein, verkündete der US-amerikanische Präsident Bill Clinton im Jahr 2000 bei der Pressekonferenz anlässlich der vollständigen Entschlüsselung des menschlichen Genoms. 20 Jahre später scheinen wir der Zukunftsvision näher, als man glauben mag. Man denke nur an den Impfstoff gegen das Coronavirus oder die Genschere CRISPR. Doch noch immer sind viele Zusammenhänge rund um das menschliche Erbgut nicht verstanden, erklärt Doreen William.
Es ist ein bisschen, als würden sie jemandem ein Buch auf Altdeutsch oder Latein oder irgendeiner anderen Sprache, die er nicht spricht, vorlegen. Wir können sehr viel lesen, aber noch leider sehr wenig verstehen.
Die Molekulargenetikerin forscht am Uniklinikum Dresden zu Tumorzellen und hat an der Ausstellung beratend mitgewirkt. Neben den naturwissenschaftlichen Grundlagen der Genforschung beschäftigt sich die Ausstellung vor allem mit den gesellschaftlichen Folgen, die daraus erwachsen. Genetik als Naturwissenschaft ist keinesfalls losgelöst von gesellschaftlichen und kulturellen Vorstellungen über das Menschsein. Das illustriert der sogenannte Cheddar Man, ein 9000 Jahre alter Skelettfund aus Großbritannien. Während der rekonstruierte Kopf des ersten Briten in den 90er Jahren noch an einen bärtigen Charakter aus einem Robin Hood-Film erinnert, geht man aufgrund genetischer Analysen inzwischen davon aus, dass der Mann eine eher dunkle Hautfarbe hatte.
Und das hat Diskussionen in den sozialen Medien, vor allem politische Diskussionen, losgetreten. Und das fanden wir als Aufmacher besonders spannend, weil es zeigt, dass Genforschung, auch wenn sie Menschenleben betrifft, das vor 9000 Jahren stattgefunden hat, wahnsinnig politisch sein kann.
So die Kuratorin Viktoria Krason. Ausgestellt werden neben Videointerviews mit Forschenden vor allem Objekte, die den kulturellen Umgang mit Genforschung veranschaulichen. Von Fachliteratur und Zeitungsartikeln bis hin zu Werbeplakaten, Parfümflaschen und Science-Fiction-Filmen. So zeichnet die Ausstellung nach, wie die meist komplexen und uneindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse Eingang ins Alltagswissen gefunden haben. Zum Beispiel, wie sehr Gene unsere Persönlichkeit bestimmen.
Das ist interessant, weil einerseits damit verbunden ist, dass man Freiheit hat, sein Leben zu gestalten. Andererseits, dass er also selbst durch seine Handlung verantwortlich sein könnte für Krankheiten wie Diabetes oder für Krebs, was natürlich einen enormen Druck auslöst und in dieser Zuspitzung auch nicht richtig ist.
Genanalyse hilft, das Risiko für Brustkrebs einzuschätzen. Ebenso lassen sich mögliche Erbkrankheiten vor der Geburt eines Kindes erkennen. Wozu dieses Wissen nützt, ob es wirklich hilfreich ist, eine schwierige Abwägung, erläutert die Molekulargenetikerin William.
Und da ist dann halt schon die Frage, was wollen wir testen, was ist akzeptabel zu testen und was wollen wir oder sollten wir explizit auch nicht testen. Also das sind sehr, sehr ethisch-moralische Fragen, wohingegen eben technisch tatsächlich relativ wenig Limitationen da sind.
Das Museum will auch Dialoge ermöglichen. Über einen Bildschirm in der Ausstellung kann man Forschenden Fragen stellen, die diese dann einige Tage später per Videobotschaft beantworten sollen. Welche Implikationen das menschliche Eingreifen in das Erbgut hat, hinterfragt eine Installation des Künstlers Christian Kosmas Meyer. Ein containergroßer Stahlkäfig, der Anfang der 2000er in den spanischen Pyrenäen aufgestellt wurde, um den letzten lebenden Bucardo einzufangen. Die Steinbockart sollte über ein Klonprogramm wieder ins Leben gerufen werden, mehr als ein Jahr nachdem das letzte Weibchen und damit die gesamte Art ausgestorben war. Ein Video zeigt die Geburt des Klons, der allerdings nur für kurze Zeit überlebte.
Vieles, wovon wir hier sprechen, ist ja hypothetisch, klingt nach Science Fiction. Aber hier hat man das wirklich versucht zu realisieren. Wenn man dieses Tier sieht, wie es im Labor dann über Kaiserschnitt geboren wird, wie es dann nach 7 Minuten erstickt, weil die Lunge nicht gut genug ausgebildet war. Es ist ja auch eine sehr harte Realität, die damit verknüpft ist und die wird oft ausgeblendet anhand dieser fantastischen Geschichten, die man darüber erzählen kann.
Von Genen und Menschen. Die Ausstellung informiert aufschlussreich über ein faszinierendes Feld der Forschung. Noch mehr aber wirft sie die wichtigen Fragen auf, welche Grenzen das Leben dem Menschen setzt und was es bedeutet, wenn er sie trotzdem zu überwinden versucht.
Wenn Theater, Opern und Konzerthäuser saniert werden, dann arbeiten die Institutionen selbstverständlich weiter an Orten, die dann Interimsspielstätten genannt werden oder auch Ausweichspielstätten. Und solche Orte entfalten nicht selten einen besonderen Charme, das Publikum schließt sie ins Herz. Ob das jetzt auch sein wird im alten Kino Franklin in Mannheim? Das dortige Nationaltheater wird grundsaniert, diese wunderschöne Doppelanlage von 1957. Eröffnet wurde gestern an Bert Brechts 125. Geburtstag mit einem Brecht-Klassiker, der gute Mensch von Sezuan. Michael Lages war dabei und stellt das neue Haus vor.
So sehen halt Kulturhäuser aus an Orten, wo sie eigentlich nicht hingehören und nur geduldet sind, weil eben Kultur, in diesem Fall Kino, auch dort stattfinden soll, wo es lange vor allem um Uniformität, militärischen Drill und letztlich um das Kriegshandwerk ging. Das einzige Kino für die Soldatinnen und Soldaten im Mannheimer Franklin-Areal, schon ziemlich weit draußen, fast vor den Toren der Stadt gelegen, hat die sehr schlichte Architektur eines grünen Häuschens auf dem Monopoly-Spielfeld. Zum Verwechseln ähnlich ist es auch einer etwas zu groß geratenen Scheune in der Landwirtschaft. Nicht viele Bühnenhäuser von Theatern sehen so aus, aber es ist vielleicht ja auch ganz gut so. Wer auch immer nämlich zukünftig das Nationaltheater am Platz der Freundschaft im Mannheimer Stadtteil Käfertal besucht, wird die Notlage spüren, der dieses Theater die Existenz verdankt. Immerhin hat das Schauspiel für die Umbauzeit eine feste Spielstätte bekommen. Dem Musiktheater kam der Bauherr abhanden, der eine eigene Ersatzbühne für die Oper herrichten wollte. Die Firma wurde insolvent. Jetzt verteilen sich die musikalischen Produktionen auf verschiedene Orte. Seriöse Planung wird da kaum möglich sein. Schauspielchef Christian Holzhauer ist insofern so zufrieden, wie es irgend geht.
Also von dem eigentlichen Kinogebäude ist nicht viel übrig geblieben. 4 Wände und ein Dach. Wir haben vorne einen Vorbau dran gebaut für Eingangsbereich, Theatercafé, Foyer. Wir haben hinten eine Hinterbühne dran gebaut. Wir haben keine wirklichen Seitenbühnen und wir haben auch keinen Bühnenturm. Also wir können nichts nach oben wegfahren. Wir haben immerhin eine Drehscheibe, die hatten wir im alten Schauspielhaus nicht. Wir haben ein kleines Präsenzlager und in unmittelbarer Nähe noch ein weiteres Lager, damit wir hier Repertoire spielen können. Und wir haben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich hier arbeiten, und für die Künstlerinnen und Künstler im Grunde eine Art Containerdorf. Wir brauchen natürlich Räume, um die Menschen unterzubringen.
Tatsächlich versteckt sich also nun in der eher unscheinbaren Scheunenhülle ein veritables kleines Schauspielhaus.
Ich meine, der Raum ist gar nicht so klein. Die Bühne ist knapp 200 Quadratmeter groß. Der Zuschauerraum fast 500 Zuschauer.
20 Reihen Sitzplätze in 3 Blöcken, rechts, Mitte, links, mit Gängen dazwischen leicht ansteigend auf eine Empore gebaut, ohne Rang darüber. Das alles bietet Platz für jene Menge Publikum, wie sie auch sonst oft Schauspielhäuser füllen soll. Insofern passt das alte Kino ganz gut in spätpandemische Zeiten, wo sich das Publikum ja noch nicht immer und überall wieder zurücktraut zu den liebgewonnenen Gewohnheiten früherer Jahre. Mannheims Schauspiel wirkte oft ein wenig überdimensioniert. Wenn sich Mannheimerinnen und Mannheimer jetzt schnell gewöhnen an 20 Minuten Straßenbahnfahrt bis hinaus zum Franklin-Gelände, könnte das alte Kino durchaus zum Neuanfang passen. Und wenn tatsächlich auf ehemals militärischem Terrain ein richtig neuer Stadtteil wächst, was die Stadt mit größtmöglicher Energie und sehr viel Geld plant, könnte das Schauspiel sogar einen Standortvorteil hinzugewinnen, denn es ist ja schon da.
Das wird für uns einerseits eine Herausforderung, aber ich finde das andererseits so total spannend, weil wie oft hat man schon die Gelegenheit, so einem Stadtteil beim Wachsen zuzugucken und dann mit dem Theater auch noch mitmischen zu können.
Und das Theater wird bleiben, sagt Hausherr Holzhauer, auch wenn die Renovierung in der Innenstadt beendet sein wird. Kultur wird bleiben unterm Franklin-Dach. Die Eröffnung sollte wohl an Feierlichkeit noch hinzugewinnen durch die Geburtstagsehrung für den Stückeschreiber Bert Brecht, gestern vor 125 Jahren in Augsburg geboren. Das gelang aber nur insofern, als Charlotte Sprengers Blick auf die klassische Brecht-Parabel sehr bilderreich und mächtig fetenmäßig bunt geraten ist, den Komplikationen des Stückes aber nicht wirklich nahe kommt. Brechts Fabel besteht hier vor allem aus Oberflächen und das bekannte letzte Wort ist insofern ungewollt ernst gemeint.
Los, verehrtes Publikum, los! Such dir selbst einen Schluss. Es muss ein guter da sein. Muss!
Zumindest ein Muss ist in Mannheim aber schon geklärt, dass da nämlich ein vielleicht nicht von außen, aber doch von innen durchaus attraktiver Theaterbau zur Übergangsheimat werden kann und soll und muss für das Mannheimer Schauspiel.
Michael Lages über das alte Kino Franklin als Interimsspielstätte der Sparten Schauspiel und Tanz am Nationaltheater Mannheim, während das Stammhaus generalsaniert wird. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Arno Horzesek.
An diesem Sonntag wird in Berlin gewählt, obwohl es eigentlich heißen müsste, Gewahl wiederholt. Und eine solche sprachliche Anomalie würde ja auch gut zu den anormalen Berliner Verhältnissen passen. Aber ob so oder so, die Frankfurter Allgemeine Zeitung bescheinigt der Hauptstadt in ihrer Wochenendausgabe eine große Lust am Untergang und fragt, wer rettet die Stadt vor sich selbst? Claudius Seidel, der seit dem Zuzug aus München immerzu benommen den Kopf schüttelt, erwägt, keineswegs restlos unernst, die Besetzung Berlins durch Blauhelme oder durch Bayern, rudert aber rasch wieder zurück. Weder die Blauhelme noch die Bayern werden kommen, wenn man sie ruft. Münchens Gelecktheit im Blut hält Seidel fest. Als am Dienstagabend bei der Fernsehdiskussion der Spitzenkandidaten ein Mann aus dem Volk die Frage stellte, was denn welche Partei gegen die Vermüllung von Straßen, Plätzen, Parks unternehmen wolle, kam es zu einem bestürzenden Moment der Ehrlichkeit. Alle, von der Linkspartei bis zur AfD, gaben die gleiche Antwort, dass es über die Berliner Müllabfuhr nichts zu meckern gebe und dass man stattdessen an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger appellieren müsse. Die Kandidaten hätten es den Berlinern auch so sagen können. Macht euren Dreck doch selber weg, ihr Ferkel, statt dauernd nach der Politik zu rufen und jeden Hundehaufen als Symptom des Staatsversagens zu deuten. Claudius Seidel in der FAZ. Für die Süddeutsche Zeitung ist die Wahlwiederholung in Berlin das spannendste Stück der Saison. Mit Blick auf die Grünen befand Peter Richter, wenn ergraute deutsche Radfahrer mit der Faust auf die Motorhaube eines AMG-Mercedes hauen, den sich junge arabische Männer für Renommierfahrten gemietet haben, ist das dann Alltagsrassismus oder ist das nur das Pochen auf die sogenannte Mobilitätswende von Bettina Jarasch, der grünen Spitzenkandidatin? Die wiederum gibt die schillerndste, aber vielleicht auch zerrissenste Figur ab. Ist Verkehrssenatorin, sperrt aber sehr gern Straßen, will Bürgermeisterin werden, aber eigentlich auch nicht in einer Großstadt wie Berlin, sondern lieber in Bullabü, also einem lieben alten Kinderbuchnest mit Pferdefuhrwerken und enger Sozialkontrolle. So der SZ-Autor Richter. Wahlwerbung für die Grünen sehr anders aus. Die Tageszeitung listete unterdessen auf, woran die Wiederholungswahl jetzt noch scheitern könnte. Ein Wahllokal in Friedrichshain verschwindet in der Nacht zum Wahlwiederholungssonntag. Es musste einer Bio-Company weichen. Einige Wähler verwechseln das Bezirkswahlamt mit dem Bürgeramt. Die Sachbearbeiter nehmen die Wahlzettel entgegen und sagen, Bearbeitungszeit etwa 6 Wochen, rufen Sie uns nicht an, wir melden uns. Titanic-like, die Taz. Zur Kultur im engeren Sinne. Überall, über alle Maßen gelobt wurde die Vermeer-Ausstellung im Rijksmuseum Amsterdam. Nie waren mehr Vermeers an einem Ort zu sehen. Und weil vermutlich auch Sie den niederländischen Maler schätzen, wer tut das eigentlich nicht, betrachten wir mit Hans-Joachim Müller von der Tageszeitung Die Welt ein berühmtes Vermeer-Gemälde. Seine Heimatstadt hat er gemalt. An einem verhangenen Tag, die Wolken spiegeln sich im Kanal. Da reißt für einen Augenblick der Himmel auf und taucht ein Stück der Stadtsilhouette in jähes Licht. Obschon die Komposition den Eindruck behaglicher Ruhe macht und gelassener Zeitenthobenheit, lebt sie vom Moment, vom Nu, vom schöpferischen Jetzt. Als Marcel Proust diese Ansicht von Delft 1921 gesehen hat, soll er ohnmächtig geworden sein. Ein Foto zeigt ihn entrückt wie bei einer Seance. In der Wochenzeitung Die Zeit konstatierte Hanno Rauterberg etwas schnoddrig, kein Superlativ ist für Johannes Vermeer super genug und erklärte, seine Kunst legt sich nicht fest, ihre Figuren nicht und uns noch weniger. Sie wagt ungewohnte Nähe, den intimen Blick und doch bei aller Nahbarkeit bleibt sie unfasslich. Auch das macht Vermeers Kunst aus, dieses Wechselspiel, vertraut und unvertraut zugleich. Er setzt seine Bilder unter Spannung und hält sie gegenwärtig. Vermeer, ein Gigant des Jetzt. Eine Gigantin des Jetzt ist die Sängerin Beyoncé, die kürzlich ihren 32. Grammy abgeräumt hat. Dazu Jens Balzer in der Zeit. Für das gefeierte Album Renaissance hat sich Beyoncé ausgiebig bei der Hausmusik bedient, die in den 80er Jahren in Chicago von schwulen Männern erfunden wurde. Keiner von den Pionieren des House hat dafür jemals einen Grammy erhalten. Da musste erst eine heterosexuelle Cis-Frau kommen, mithin ein exemplarischer Fall von kultureller Aneignung. In der gegenwärtigen Debatte, so dachte man, steht auf so etwas die Maximalstrafe. Aber nein, im Fall von Beyoncé passierte nichts. Und kaum etwas, laut Balzer, jedenfalls kein Shitstorm, folgte auch auf das Konzert, das Beyoncé für kolportierte 24 Millionen Dollar im schwulenfeindlichen Dubai gab. Wir lernen daraus, so Balzer sehr forsch, Cancel Culture ist ein Phantom und der Glaube, dass die aktuelle Popkultur irgendwas mit Empowerment und Emanzipation zu tun hat, ist ein Irrglaube. Allemal für Empowerment steht die französische Bestsellerautorin Virginie Despentes, deren neuer Roman »Liebes Arschloch« Juliane Liebert in der SZ zu einer hübschen Wendung anregte. Sie stellte sich vor, wie es wäre, eine Figur oder sogar mehrere in Despentes Roman zu sein und der Autorin die Meinung zu geigen. Hör mal, ist ja im Großen und Ganzen schon reizend, was du mir so alles anerfunden hast. Nur geht es mir ein bisschen auf die Eier, dass ich ständig reden muss wie Pippi Langstrumpf aus der Banlieue, die in den Topf mit bourgeoisem Zaubertrank gefallen ist. Sich als arrivierter Kulturbetriebssack selbst beim Bewältigen seiner Traumata zuhören zu müssen, ist auf Dauer auch enervierend. Andererseits nimmst du uns als komplizierte Lebewesen ernst. Selbst die Männer unter uns, das verrät ein großes Herz. Juliane Lieberts Suada als fiktive Romanfigur von Virginie Despentes in der SZ. Und was nehmen Sie sich für diesen Sonntag vor? Falls es, mit Verlaub, zu mehr nicht reicht, könnten Sie der Parole folgen, die in der NZZ-Überschrift wurde. Kein Sex, aber sehr viel Essen.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Arno Orzesek. Das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.